Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern Rabe vom Dienstag, dem 25. November 2014. Das sind die Themen von heute. Wer bezahlt für die Kinder in Frauenhäusern? Die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt will die Politik mit unbequemen Fragen aufrütteln. Gastfreundschaft gegen xenophobes Klima, Flüchtlinge nach Hause zum Znacht einladen. Und Homosexuelle in Uganda weiterhin unter Beschuss, ein neues homophobes Gesetz ist in der Pipeline. Und im Anschluss ans Rabe Info um 11:30 gibt's heute die Sondersendung «Ist die Welt überbevölkert?» zur Abstimmung über die Ecopop-Initiative vom nächsten Sonntag.
Ich glaube, die Welt ist nicht überbevölkert und wird es auch nicht sein. Es geht ja nicht darum, wie die Frage ist immer im Verhältnis zu was schaut man das an.
1950 lebten auf der Erde 2,5 Milliarden Menschen. Die Bevölkerungszahl hat vor 2 Jahren die 7-Milliarden-Marke geknackt. Nicht nur Ecopop sieht darin den Grund für die weltweiten Umweltprobleme. Und nicht nur sie fordern, das Bevölkerungswachstum zu stoppen. Doch ist das überhaupt so? Leben zu viele Menschen auf der Welt?
Diesen Fragen geht Thomas Brückmann in der halbstündigen Spezialsendung zum Thema Überbevölkerung nach. Um 11:30 gleich nach dem Info. Und nun zum Rabe Info, am Mikrofon Karin Bachmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Willkommen zuerst zu den Nachrichten von und mit Wilma Rall.
Der Todesschütze der amerikanischen Kleinstadt Ferguson muss nicht vor Gericht. Das hat eine Geschworenenjury entschieden. Der weiße Polizist wird nicht angeklagt, weil er den unbewaffneten schwarzen Jugendlichen Michael Brown erschossen hat. Die Geschworenenjury sah keine hinreichenden Beweise für eine Straftat. Nachdem dieser Entscheid bekannt wurde, schlugen die Proteste in Ferguson in Gewalt und Ausschreitungen um. Gemäß dem Nachrichtensender CNN stehen an der Hauptstraße in Ferguson mehrere Geschäfte in Flammen. Die Luft ist voller Tränengas. Es herrscht Chaos.
There's about to be another standoff here now. The protesters are stopping the police vehicles from coming down the street that leads down to where you are. They have been firing tear gas. We got hit with it. The police are saying that this is unlawful assembly.
We can smell it.
They're not allowed to be here. If not, they're dispersing it. We're going to have to move back here in a second. There's a big volley now of it.
Die Polizei in Ferguson geht mit allen Mitteln gegen die Demonstrierenden vor. Die Ansammlung sei illegal, so ihre Begründung. Nicht nur in Ferguson, auch in anderen US-Städten demonstrieren die Leute zumeist friedlich gegen den Entscheid der geschworenen Jury. In der Schweiz wird Handel, Ein- und Ausfuhr von Robbenprodukten verboten. Es dürfen keine Produkte mehr eingeführt werden. Der Handel mit Fellen, Öl und Fleisch wird verboten. Dem hat nach dem Ständerat gestern auch der Nationalrat zugestimmt. Damit gehört die Schweiz zu weltweit 35 Ländern, die ihren Markt für kommerzielle Robbenprodukte schließen. Was im Kanton Bern schon gilt, könnte bald schweizweit zur Regel werden. Das Alkoholverkaufsverbot in Läden zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Zum zweiten Mal hat der Ständerat gestern darüber beraten und zum zweiten Mal hat er zugestimmt, wenn auch nur knapp mit 24-20 Stimmen. Während die Befürwortenden das Verbot als wichtigen Baustein des Jugendschutzes loben, kritisieren es die GegnerInnen als Schikane für mündige Menschen. Die Vorlage geht nun nochmals an den Nationalrat. Falls auch dieser es nochmals ablehnt, ist die Vorlage wohl abgehakt. Die Berner Kantonsregierung ist verärgert. Gestern wurde bekannt, dass die eidgenössische Alkoholverwaltung von Bern nach Delémont zügelt. Die jurassischen Behörden hatten beim Bund angefragt, ob nach der Totalrevision des Alkoholgesetzes die Verwaltung in den Jura zügeln könnte. Diesen Wunsch hat Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf erfüllt, zum großen Ärger der Berner Regierung. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, habe der Bund ohne Rücksprache mit Bern entschieden. Es gehe nicht primär um den Verlust von Arbeitsplätzen, sagte Polizeidirektor Hans-Jürg Käser gegenüber Radio SRF, aber es störe ihn, dass die Berner Regierung aus den Medien von den Plänen vom Bund erfahre. Wie viele der rund 100 betroffenen Stellen nach Döllemont gezügelt werden, ist noch offen. Zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es meist bewölkt mit da und dort etwas Regen bei um 10 Grad. Am Donnerstag Vormittag regnet es. In der zweiten Tageshälfte hört es dann voraussichtlich wieder auf bei um 10 Grad.
Rabe Info.
Heute startet die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt. Alle zwei Wochen wird im Durchschnitt eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner in der Schweiz getötet. Immer noch werden Tausende von Frauen jedes Jahr in der Schweiz zu Hause von ihrem Nächsten misshandelt. In diesen Tagen werden deshalb verschiedene politische Vorstöße eingereicht. Hauptziel: die häusliche Gewalt soll zu einem prioritären Thema im Parlament werden. Ein solcher Vorstoß betrifft auch die Kinder, genauer die Kinder in den Frauenhäusern. Eine Problematik, über die wenig gesprochen wird, denn Kinder sind oft von der häuslichen Gewalt betroffen oder werden Zeugen davon. Auch sie werden deshalb in Frauenhäusern betreut. Dafür zahlen tut aber niemand. Ich habe Christine Meyer, Leiterin des Frauenhauses Bern, nach den Details gefragt.
In der Regel, wenn Frauen kleine Kinder, vorschulpflichtige oder schulpflichtige Kinder haben, nehmen sie sie im Falle einer Krisenintervention oder auch im Falle, dass sie sich einfach entscheiden, von ihrem Mann wegzugehen oder von ihrem Partner, nehmen sie sie mit. Also wir haben vom Konzept her eigentlich 7 Zimmer für Frauen mit ihren Kindern und wir können so bis 8 Kinder gleichzeitig aufnehmen.
Diese Kinder sind häufig wohl auch traumatisiert von der Situation zu Hause und brauchen Betreuung. Wie sieht das Angebot aus für Kinder in diesen Situationen?
Also da gibt es in den ersten Tagen, wenn es möglich ist, ein Gespräch, ein Beratungsgespräch mit den Kindern. Das kann auch spielenderweise bei ganz kleinen Kindern stattfinden, wo ein bisschen gehört wird, wie haben die Kinder die Situation zu Hause erlebt? Waren sie auch direkt betroffen von der häuslichen Gewalt oder haben sie nur mitbekommen, was zwischen den Eltern gelaufen ist? Haben sie es direkt gesehen oder haben sie es nur gehört? Also, dass man so ein bisschen in Erfahrung bringt, was hat diese häusliche Gewalt für die Kinder bedeutet. Und sehr rasch kommt man dann auch dazu, auch im Alltag, dass die Kinder zunehmend dann wieder Vertrauen fassen, wenn sie sich in Sicherheit fühlen, dass sie auch neue Ressourcen zeigen, die sie vorher vielleicht schlummern lassen mussten. Und es ist oft sehr schön zu sehen, wie sie den Knopf auftun, wie man so sagt.
Nun erstaunt aber eigentlich die Tatsache, dass die Frauenhäuser genau für diese Betreuungsaufgaben von Kindern kein Geld direkt bekommen, sondern diese Betreuung von den Kindern durch Spenden finanzieren. Jetzt haben Sie einen Aufruf gemacht, einen politischen Vorstoß im Kanton Bern, dass auch diese Betreuung übernommen wird vom Kanton. Oder wie sieht Ihre politische Forderung im Moment genau aus?
Also es ist schon so, dass wir die Kinderanimation ausgebaut haben seit den letzten 2 Jahren, dass wir das aus Spenden finanziert haben. Es wurde auch in Anlehnung an ein kantonales Projekt, das eben den Fokus auf die Kinder, die Opfer sind von häuslicher Gewalt, gelegt hat, wurde dieser Ausbau gemacht und es hat sich wirklich bewährt. Und jetzt, wo wir sehen, dass sich diese regelmäßige Kinderanimation in der Gruppe bewährt, können wir auch hinstehen und sagen, das ist Präventionsarbeit, wenn wir mit den Kindern arbeiten können, wenn wir sie stärken können, unmittelbar nachdem sie sich aus einer Situation von häuslicher Gewalt begeben haben. und dass wir das eigentlich auch für den Kanton gut finden, wenn sie diese Präventionsarbeit unterstützen und finanziell auch anerkennen.
Morgen entscheidet der Berner Regierungsrat über diese Finanzierung der Betreuung von Kindern in Frauenhäusern. Mehr Infos zur aktuellen Kampagne 16 Tage gegen Gewalt finden Sie online unter www.16tage.ch.
Rabe Info.
Fondue Rösti und ein Coup Dänemark gegen eine interessante Begegnung. Eine Begegnung mit Personen, die aus einer Krisenregion in die Schweiz geflüchtet sind. So das Motto des Projekts Gemeinsamtsnacht, das soeben gestartet ist. Das Solinetz Zürich vermittelt Flüchtlinge zum Znacht in die Schweizer Stuben. Personen, die nicht wissen, was sie persönlich zum Wohle der Flüchtlinge in der Schweiz unternehmen könnten, bietet das Solinetz so eine Möglichkeit für ein unverbindliches Engagement. Einfach um neben all den fremdenfeindlichen Tönen in der Schweiz und den aggressiven Diskussionen um die Asylzentren Flüchtlinge persönlich willkommen zu heißen. Die Idee vom Flüchtlingsnacht stammt von Martina Schmitz. Ich habe die Aktivistin gefragt, was sie dazu bewegt hat, dieses Projekt zu starten.
Also ich glaube, ich habe da nicht anders reagiert als viele, viele Menschen hier in Europa auch, nachdem diesen Sommer sich die Nachrichten überschlagen haben, dass 50 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Das ist die höchste Zahl seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und aus dieser Hilflosigkeit, mit diesen riesen Zahlen umzugehen, ist der Wunsch gekommen, dass man sich mehr engagiert und auch mehr hier zu Hause engagiert, weil Spenden ist für viele Leute auch fragwürdig. Decken geben und warme Skiklamotten, das ist noch sinnvoll im Moment für die Flüchtlingslager entlang den Grenzen von Syrien zum Beispiel. Aber wir wollten eben was machen, was auch hier zeigt, dass wir Anteil nehmen.
Dann sind Sie auf einen Artikel gestoßen von einer Initiative in Schweden.
Genau.
Eine Eva Ackermann hat offenbar in Schweden die Idee gehabt, Flüchtlinge zu sich nach Hause zum gemeinsamen Essen einzuladen. Und Sie haben gedacht, das könnten Sie auch in der Schweiz machen.
Wie? Ja, als ich das gelesen habe, ist mir die Schuppen von den Augen gefallen. Sowas müssten wir hier auch machen. Einfach, das ist keine Verpflichtung, eine ewige Freundschaft mit jemandem einzugehen. Es geht einfach darum, eine Hand auszustrecken, zu sagen, hier, du bist hier willkommen, wir können zusammen Znacht essen. Und Ebba in Schweden hat immer gesagt, jeder Mensch kann mit einem anderen eine Stunde aushalten zum Znachtessen. Und dabei kann man entweder feststellen, danach gehen wir getrennte Wege, oder man kann feststellen, wir treffen uns nochmal. Es geht um mehr, nicht um mehr und nicht um weniger. Es geht einfach nur um ein Znacht. Es geht nicht darum, ein politisches Statement zu machen oder irgendeine Verpflichtung einzugehen, sondern wirklich nur darum, ein bisschen mehr Willkommenskultur in unserem Land hier zu zeigen.
Sie sind jetzt gerade dran, dieses Projekt gemeinsam Znacht mit dem Solinetz aufzubauen. Also Sie haben eine Facebook-Seite lanciert und auf der Solinetz-Seite sieht man es auch. Man kann sich einschreiben, wenn man Lust hat, einen Flüchtling, eine Flüchtlingsfamilie einzuladen zum Znacht. Auf welche organisatorischen Herausforderungen stoßen Sie denn im Moment dabei?
Wie wir an unsere Gastgeber kommen, ist über unsere Facebook-Seite, und wie wir an die Gäste kommen, ist über unsere Multiplikatoren, die in den Asylzentren sind, die unentgeltlich Deutschkurse geben, die Flüchtlinge in rechtlichen Fragen betreuen, und so sitzen wir eigentlich quasi wie als Vermittler zwischen den Gästen und den Gastgebern. Das ist durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe, weil wir auch gemerkt haben, dass es da durchaus Hemmschwellen gibt. Im Normalfall brauchen wir bei den Flüchtlingen minimale Kenntnisse einer der Sprachen, die hier gesprochen werden. Gleichzeitig gibt es aber durchaus auch Hemmnisse bei den Gastgebern. Also einfach Ängste, normale Ängste, die in unserer Gesellschaft ja sind. Was mache ich denn, wenn der sieht, der Flüchtling, dass ich ein Klavier zu Hause stehen habe oder schöne Bilder an der Wand habe oder so. Das sind so, ja, die muss man auffangen, da muss man mit den Leuten reden und auch dafür Verständnis haben. Das ist finde ich auch ein Stück weit ganz normal. Aber es ist einfach so, in dem Moment, wo man mit jemandem ein gemeinsames Nacht macht, ist er kein Flüchtling mehr, sondern dann ist er eine Person, ein Individuum. Und in dem Moment kann man das abbauen. Wenn man das nicht versucht hat, kann man diese Ängste auch nicht abbauen.
Zurzeit läuft das Projekt Gemeinsames Nacht im Grossraum Zürich. Es gibt aber auch Interesse von Gastgebern und Gastgeberinnen in Bern, Basel und St. Gallen. In diesen Städten bräuchte es dann aber Organisationen wie Solinetz, die den direkten Kontakt zu Flüchtlingen herstellen könnten. Mehr Infos zum Projekt gibt es online auf www.solinetz-ch.ch.
Rabe Info.
Wer sich in Uganda öffentlich dazu bekennt, schwul oder lesbisch zu sein, muss mit massiver Repression rechnen. Nicht nur im sozialen Umfeld, sondern auch von staatlicher Seite. Obwohl das umstrittene Anti-Homosexualitätsgesetz inzwischen wieder aufgehoben wurde, bleibt die Situation für Schwule und Lesben im ostafrikanischen Land sehr schwierig. Laut Recherchen der NZZ-Journalistin Anna Trechsel plant die Regierung bereits ein neues Gesetz, das noch viel weiter geht. Morgen Abend berichtet sie im Zentrum 5 im Breiten Rhein über ihre Recherchen in Uganda. Wilma Rall hat sie im Vorfeld getroffen.
Im vergangenen Juni reiste Anna Trechsel nach Uganda im Osten von Afrika, um zur Verfolgung von Homosexuellen zu recherchieren. Damals, im Juni, war das umstrittene Anti-Homosexualitätsgesetz noch in Kraft. Das Gesetz, das nicht nur Homosexualität unter Strafe stellte, sondern auch jeglichen Einsatz für die Rechte und eine bessere Akzeptanz von Schwulen und Lesben. Entsprechend angespannt war die Stimmung, berichtet Anna Trechsel, Ressortleiterin international bei der NZZ am Sonntag.
Zum einen waren viele Leute wirklich verängstigt, also sowohl schwule und lesbische Aktivistinnen wie auch Leute, die ich sonst getroffen habe, also Betroffene. Es ist vor allem eine Mob-Mentalität, die um sich greift. Das heißt, es sind viele Leute entlassen worden, viele Leute haben ihr Obdach verloren, wurden aus ihren Wohnungen geschmissen. Ich war bei einer schwulen NGO, die eine Liste führt von Männern, die eine Unterkunft suchen. Das sind ungefähr 50 Männer, die im Moment keine Bleibe haben und die möchten, dass die Organisation für sie irgendeine Wohnung oder ein Zimmer findet, wo sie in Sicherheit leben können.
Viele Leute hätten Angst, seien stark eingeschüchtert, berichtet Anna Trechsel. Eine Aktivistin habe ihr erzählt, sie meide das Stadtzentrum, weil es dort zu viel Polizei gäbe. Einen positiven Aspekt aber habe die ganze üble Geschichte laut den schwulen und lesbischen AktivistInnen. Endlich werde das Tabuthema Homosexualität breit und öffentlich diskutiert.
Man tuschelte, aber hatte eigentlich keine Ahnung, was das eigentlich ist. Dass jetzt diese Diskussion in Uganda seit einigen Jahren so tobt und so heftig tobt, führt einerseits dazu, dass viele Homophobe furchtbare Schauergeschichten über Schwule und Lesben erzählen. Andererseits gibt es zwischendurch immer wieder die Möglichkeit für Schwule und Lesben, zum Beispiel in Fernseh-Talkshows, von sich zu erzählen und auch rüberzubringen, hey, wir sind ganz normale Leute. Also es gibt beides.
Die massive Diskriminierung, die Hetze gegen Schwule und Lesben in Uganda, die letzten Februar im Anti-Homosexualitätsgesetz mündete, ist nicht nur hausgemacht. Insbesondere evangelikale Freikirchen aus den USA hätten stark dazu beigetragen, dass das Gesetz ausgearbeitet wurde.
In Amerika ist die Entwicklung ja gegenläufig. Die gesellschaftliche Akzeptanz, es ist noch nicht perfekt, aber es ist deutlich besser. Das ist für streng religiöse Evangelikale ein Gräuel. In Uganda aber sehen sie wie ein Schlachtfeld, wo sie sich austoben können und wo sie noch etwas erreichen können. Und amerikanische Evangelikale haben eine Konferenz durchgeführt in Kampala, in der Hauptstadt von Uganda, im Frühling 2009. Und einige Monate später wurde dann der erste Gesetzesentwurf eingereicht. Also es gibt da offensichtlich einen Zusammenhang. Also es sind Kirchen, die massiv Stimmung gemacht haben gegen Homosexuelle, das ist eine Sünde, das ist gegen die Gesetze Gottes, das ist unnatürlich. Und viele Uganderinnen und Ugander sind sehr religiös, also da gab es sicher einen großen Einfluss.
Mit ähnlichen Argumenten wie die Freikirchen mobilisieren auch ugandische Regierung und Behörden gegen Schwule und Lesben. Homosexualität sei eine Unart und eine Folge westlicher Dekadenz.
Es ist eine Art Kulturdebatte geworden, dass man sagt, das ist ein kolonialistischer Import aus dem Westen und damit werden unsere ureigenen afrikanischen Werte zerstört. Es wird immer wieder von dieser homosexuellen Agenda geredet, die es wohl geben soll, also dass es Ziel sei, die Uganda zu verderben, junge Mädchen und Jungen homosexuell zu machen. Und das würde dann wiederum bedeuten, dass die Bevölkerung abnimmt, wenn es zu viele Schwule und Lesben gibt, die sich nicht fortpflanzen, dann schrumpft die Bevölkerung. Also es gibt ganz viele Argumente, die uns hier absolut absurd erscheinen.
Das Anti-Homosexualitätsgesetz, mit dem Uganda im Februar in die internationalen Schlagzeilen geraten ist, wurde mittlerweile wieder außer Kraft gesetzt. Das ugandische Verfassungsgericht hat das Gesetz für nichtig erklärt, nicht weil es gegen die Menschenrechte verstößt, sondern weil, als es im Parlament verabschiedet wurde, zu wenig ParlamentarierInnen anwesend waren. Somit erstaunt es wenig, dass bereits ein neues Gesetz in der Pipeline ist.
Also der Entwurf ist durchgesickert vor ungefähr 2 Wochen und die Aktivistin, mit der ich in Kontakt stehe, hat es mir zugeschickt. Paradoxerweise erwähnt dieses neue Gesetz das Wort Homosexualität mit keiner Silbe. Es ist ein Gesetz, der Name ist ziemlich kompliziert, gegen die Förderung unnatürlicher sexueller Praktiken. Diese Förderung ist der springende Punkt, weil den NGOs wird vorgeworfen, sie betrieben homosexuelle Propaganda, indem sie sich eben für das Wohlergehen von Schwulen und Lesben einsetzen. Diese Aktivistinnen und Aktivisten befürchten nun, dass sie stärker kontrolliert werden, viel stärker noch unter Druck geraten.
Das sagt Anna Tressel, Ressortleiterin international bei der NZZ am Sonntag. Morgen Abend berichtet sie ausführlich über ihre Recherchen in Uganda, um 19 Uhr im Zentrum 5 im Breitenrhein. Infos zur Veranstaltung gibt's im Netz unter www.zentrum5.ch.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Dienstag, dem 25. November 2014 auf Radio Bern Rabe. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.